Ich habe Jesus, ich habe den Heiligen Geist und dann bin ich eben als Einzelkämpfer unterwegs. Könnte ja eben auch eine Antwort sein. Brauche ich Beziehungen, brauche ich andere Menschen für mein Glaubensleben? Und da fand ich ganz wichtig, Gottes Schöpfung ist von Anfang an auf Gemeinschaft und Beziehung angelegt. Ich weiß nicht, ich kann das nur ganz kurz anreißen heute und ist natürlich auch nochmal ein spannendes Thema, was man vertiefen könnte, aber ich weiß nicht, ob ihr, einige haben sicherlich den Masterplan mitgemacht, die Lehreinheiten von Bess Barone, und da habe ich euch mal ein Bild zu mitgebracht. Das ist im Grunde schon die Gemeinschaft, die Beziehung, die im Himmel besteht, in dem Moment, wo es noch gar keine Menschen gibt. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreieinigkeit, hat im Grunde Gemeinschaft, lebt in Einheit und sagt dann, lasst uns Menschen machen. Im Grunde diese Einheit, die erstmal schon zwischen Gott da ist. Auch Gott ist Beziehung. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Dreieinigkeit. Also auch das ist schon in der Natur Gottes im Grunde angelegt. Und wenn wir dann weiterschauen, gilt das eben auch für die Beziehung, zu denen Gott uns geschaffen hat. Wenn wir uns mal das höchste Gebot anschauen, die Frage Jesus nach dem höchsten Gebot. Ein Schriftgelehrter, also Markus 12, die Verse 28 bis 31. Ein Schriftgelehrter hatte diesen Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte, welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Also die Frage, was ist das Entscheidende? Und da sagt Jesus, dies ist das wichtigste Gebot. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn vom ganzen Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot. Liebe den Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Also wenn ihr das dann hier so seht, Liebe, wenn ihr den linken Kreis als ich seht, den rechten Kreis als andere Menschen und oben den oberen Kreis als Gott, dann ist das erste Gebot, was er sagt, liebe Gott. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit all eurer Kraft. Das ist die erste Beziehung, über die ich gerade eben gesprochen habe. Und dann das zweite Gebot, und das ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Und dann wird das eben dieses Beziehungsdreieck. Wir sind dafür geschaffen, Beziehung mit Gott zu haben, für uns selbst auch zu sorgen und Beziehung mit anderen Menschen zu haben. Und das, finde ich, ist eigentlich so das, was in diesem höchsten Gebot zum Ausdruck kommt. Lebe Gemeinschaft, lebe in Beziehung mit Gott. Gott ist Beziehung. Wenn ihr euch Jesus' Dienst anschaut, Jesus war Wanderprediger. Der ist unterwegs und war in den Zeiten, wo er nicht gerade sich bewusst Zeit mit Gott genommen hat, im Grunde die ganze Zeit von anderen Menschen umgeben. Und Jesus war eben auch voll, sein ganzer Dienst war voll auf Beziehung angelegt. Wenn ihr euch das anschaut, immer geht er auf Menschen zu, spricht sie ganz persönlich an. Es geht niemals darum, irgendwie ja nur allgemeine Lehrfloskeln loszuwerden, sondern es geht dann darum, wenn er zu dem Blinden geht, was willst du, dass ich dir tue? Es ist diese ganz persönliche Ansprache jedes Menschen. Und selbst die kleinste Begegnung konnte unglaublich große Wirkung erzeugen. Wenn ihr an die Frau am Brunnen in Samaria denkt. Wenn ihr an den Zöllner Zachäus denkt. Das waren keine Menschen, die mit ihm gezogen sind. Er hat sie aber berührt. Durch seine Art, auf Menschen einzugehen, Beziehungen zu leben. Und Das ist das, wie Jesus Beziehungen gelebt hat. Ganz persönlich, ganz intensiv auf die Menschen einzugehen. Und ich sehe das im Grunde auf 4 Ebenen. Man könnte das so als Kreise nehmen auch. Ich habe jetzt nicht selbst nochmal gezeichnet, das ist vielleicht nicht ganz so schön, wenn ich das mache. Aber zu diesem Punkt, 4 Ebenen, ganz außen, das Volk, die Zeitgenossen Jesus, die Menschen, die ihn hörten, sozusagen die nicht zum engeren Kreis gehören. Dann auf der 3. Ebene, die Nachfolger Jesus, die Gläubigen. Da gibt es größere Gruppen, da wird manchmal von 120 gesprochen, dann später in der Apostelgeschichte. Also das sind die, die zum engeren Kreis, zu den Nachfolgern Jesus gehören. Dann haben wir die 12. Das ist schon ein ziemlich enger Kreis, den Jesus eben nochmal näher war. Und dann im allerengsten Kreis haben wir die 3. Das sind dann die 3 engsten Vertrauten, die 3 engsten Beziehungen, die Jesus geführt hat. Nämlich mit Johannes, mit Jakobus und mit Petrus. Wenn wir uns anschauen, wie Jesus sich auf seine Gottesbeziehung verlassen hat, dann sehen wir das, als er seine 12 Apostel beruft. Als er im Grunde in dieser Nacht komplett durchbetet und dann die Antwort von Gott hat, wer sind die 12 von meiner großen Gruppe an Nachfolgern? Wen möchtest du, Gott, dass ich berufe, eben in die engere Nachfolge? In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Auch hier sehen wir im Grunde, wie Jesus seine Gottesbeziehung in den Mittelpunkt stellte, um solche Entscheidungen einfach zu treffen. Und im Grunde sind diese 4 Ebenen immer noch gleich und ähnlich heute auch Beziehungen, wenn wir Beziehungen leben. Einmal in großen Gruppen, dann in kleineren Kreisen und letzten Endes auch in wirklich kleinsten, intimen Beziehungen mit 2 oder 3 Leuten oder auch mit einer anderen Person. Es wird dann sozusagen auch immer enger, immer intimer, je mehr man in diese Mitte des Kreises kommt. Ich würde den äußersten Kreis ein bisschen rauslassen, weil das wäre ein anderes Thema, sondern ich würde jetzt vor allem schauen, wie ist das innerhalb der Gemeinschaft als Christen, innerhalb dieses Zirkels als Nachfolger oder in den engeren Kreis oder eben in den engsten Kreis. Und ich würde Gemeinde gerne so als ein Beziehungsnetzwerk verstehen. Wenn ihr mal die nächste Folie, genau. Das ist jetzt aus der Wirtschaftswissenschaft, das ist jetzt so ein Netzwerk, wie man so auch zum Beispiel so einen Betrieb beschreiben könnte. Es gibt Menschen, die haben eben, sind an zentraler Position und haben viele Beziehungen, viele Verknüpfungen, da laufen viele Dinge zusammen. Dann gibt es auch Menschen, die stehen vielleicht ein bisschen weiter außerhalb, die haben nur ein paar Beziehungen, aber alle sind irgendwie miteinander verknüpft. Alle sind mit dabei, alle stehen in einer Beziehung. Und die Wirtschaftswissenschaft hat eben erkannt, wie wichtig das ist, so ein Beziehungsnetzwerk eben auch zu haben, damit es funktioniert. Das, was Gemeinde eigentlich ausmacht, ist, gemeinsam als Nachfolger Gottes unterwegs zu sein. Einmal diese persönliche Gottesbeziehung zu haben und dann eben das in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu leben. Wenn ihr mal so überlegt, warum verlassen Menschen Gemeinden? Natürlich gibt es da ganz viele Gründe für. Falsche Lehre da wird mit Druck gearbeitet oder was auch immer. Aber wenn ich so in meinen 12 Jahren, in der ich hier bin, in der Gemeinde, mal so überlege, was sind die Gründe, die ich oft gehört habe, sei es, dass Menschen hier hingekommen sind oder sei es, dass Menschen woanders hingegangen sind, ging es fast immer darum, weil sie in der anderen Gemeinde keinen Anschluss gefunden haben. Weil Beziehungen zerbrochen sind. Weil sie von Beziehungen enttäuscht worden sind. Also dieser Beziehungsfaktor ist auch in Gemeinden ganz, ganz entscheidender, ganz wichtiger. Also Jesus war also in den 3 Jahren seines Dienstes beständig in Beziehung mit den Jüngern, um sie zu lehren und vor allem als Vorbild in seinem Leben zu dienen. Wenn ihr euch und sie durch deine Gemeinschaft zu prägen. Wenn ihr überlegt, wenn er mit den Emmaus-Jüngern unterwegs ist. Es ist nicht seine Lehre, die die Menschen überzeugt, sondern sie erkennen ihn, wenn er mit ihnen das Brot brach. Also bei der gemeinsamen Mahlzeit. Oder in Johannes 1, wenn er seine ersten Jünger beruft. Der erste Jünger war Andreas. Andreas ist derjenige, der fragt dann, Meister, wo wohnst du? Es geht gar nicht dann darum, irgendwie, was ist deine Theologie, was ist deine Agenda, was machst du? Sondern es geht darum, wo wohnst du? Jesus nimmt ihn mit und die verbringen Tag zusammen. Wir sind zusammen in Gemeinschaft. Und am nächsten Tag ist Andreas überzeugt und sagt zu seinem Bruder Simon, ich habe den Messias gefunden. Also wirklich aus dieser Beziehung heraus entsteht Gottes Erkenntnis. Also es ist im Grunde ein Teil des Lebens, was die ersten Jünger überzeugte und nicht so sehr ein Programm oder eine theologische Agenda. Wenn wir jetzt eine Ebene runtergehen, also noch enger, sind wir bei den 12, die 12 Apostel. Und Jesus wählte eben diese 12 Jünger aus seinem engeren Kreis, als seinen engeren Kreis. Und das entspricht ungefähr der Größe einer Hausgruppe. Ziemlich genau 12 Leute ist eigentlich eine ganz gute Größe, kann manchmal ein bisschen größer sein, manchmal ein bisschen kleiner, aber so ungefähr ist das vielleicht ein ganz guter Richtwert. Natürlich muss man sagen, das Leben in der Nachfolge von Jesus war noch viel intensiver. Die waren komplett 24/7 zusammen, also als es in der Hausgruppe möglich ist. Aber so manche Sachen funktionieren eben auch in den Kleingruppen. Auch da kann sehr viel passieren, wenn man eben in Kleingruppen Leben teilt. So ein persönliches Beispiel von mir. Wir sind jetzt seit 2 Jahren Teil eines Familienhauskreises. Und wenn wir eben alle zusammen sind, sind wir 9 Erwachsene und 13 Kinder. Ja, ihr könnt euch vorstellen, das ist ganz schön wuselig. Das ist jetzt durchaus nicht so, dass wir da erstmal sagen, wir machen jetzt eine Stunde Gebet, eine Stunde Bibelarbeit und dann gucken wir mal, was sonst noch so kommt. Meistens treffen wir uns samstags vormittags, gemeinsames Frühstück und dann viel Zeit für Beziehungen, für Gemeinschaft, für Austausch, für tiefe Gespräche, also dieses natürliche Leben teilen. Und oft schaffen wir es dann noch, haben wir irgendwann noch eine halbe Stunde Zeit, wenn die Kinder irgendwann alle mal zum Spielen sind, dass jemand ein Zeugnis gibt, dass wir gemeinsam beten. Ist immer Bestandteil des Ganzen, aber es ist aufgrund der Situation auch nur bedingt der Fokus. Alles Menschen, die selbst eine tiefe innere Beziehung mit Jesus leben. Und da wollte ich einfach Ina bitten, einfach mal ihr Zeugnis zu geben, was einfach da auch in so einer Gemeinschaft passieren kann und bei ihr passiert ist.
Guten Morgen, liebe Gemeinde und Zuhörer, Zuschauer. Genau, also Hanno hat mich darum gebeten, hier ein bisschen zu erzählen. Genau, wie er schon sagte, sind wir seit circa 2 Jahren in einem Hauskreis und es ist bei mir so, dass ich in meiner Kindheit und Teeniezeit viel Ablehnung erlebt habe durch eine Gruppe. Also das war in der Schulzeit, ich fühlte mich überhaupt nicht zugehörig und das war einfach für mich dann leider auch prägend in meinem Leben. Und ich hatte immer so ein bisschen Schwierigkeiten, mich auf neue Gruppen einzulassen. Genau, und als wir dann anfingen mit diesem Hauskreis, hatten wir immer wieder Diskussionen, weil ich dann wieder dachte, ja, ich möchte lieber nicht dahin und ich habe mich einfach nicht zugehörig gefühlt. Ne? Das war einfach schwierig für mich. Wir sind dann trotzdem immer wieder hingegangen und waren treu dabei. Und jedes Mal danach war ich froh, dass wir da waren. Und ja, es hat sich dann immer mehr entwickelt in diesem Hauskreis. Es sind Freundschaften entstanden. Ich fühle mich mittlerweile richtig zugehörig und gehe da richtig gerne hin und habe jetzt in der Corona-Zeit diesen Hauskreis auch total vermisst. Ja, aber so ist es halt. Und es ist so, dass wir nicht nur den Glauben miteinander teilen, sondern auch das einfache Leben, die Sorgen, die Probleme und auch Freude, Trauer. Jeder darf da offen erzählen. Und es ist sogar so, was mich überrascht hat, positiv überrascht, wir bieten einander Hilfe an und helfen einander auch, wenn jemand Hilfe nötig hat. Also das ist für mich so wie damals die Jünger in der Apostelgeschichte. Das kommt dem schon sehr nahe für mich. Mit einer Person habe ich sogar tiefergehenden Austausch immer wieder. Das ist auch neu für mich, mit einer Schwester so mich im Glauben auszutauschen. Ich kann aber nur dazu ermutigen, darin liegt auch ein großer Segen. Genau. Also ich kann für mich nur sagen, dass ich durch diesen Hauskreis Annahme erfahren habe und auch ein Stück weit Heilung, wie gesagt, und auch ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl, was vorher eine Zeit lang nicht mehr so gut vorhanden war, aufgrund der Umstände, die da zwischengegangen sind. Und ich glaube auch, dass ich vielleicht ohne diesen Hauskreis nicht mehr hier wäre. Und es ist schon, also ich bezeichne das nicht als Hauskreis, sondern als Freunde. Also ich glaube, dass es so ist, dass ich oder auch vielleicht wir beide durch die Beziehungen und Freundschaften, die dort entstanden sind, hier geblieben sind und uns wieder richtig zugehörig fühlen. Ja.
Ich finde das so ein starkes Beispiel, weil ich da einfach sehe, dass Gott durch Beziehungen, durch gesunde Beziehungen eben, Beziehungswunden eben auch heilt. Dass er wirklich durchs Leben teilen, einfach dadurch sich zu öffnen, ein Stück weit einfach sich darauf einzulassen. Und allgemein glaube ich, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und auch diese Unterscheidung, die wir oft machen, das ist jetzt geistlich und das ist jetzt ungeistlich. Gemeinsam zu essen ist ungeistlich oder einfach sich zu unterhalten ist ungeistlich oder zumindest nicht so heilig, wie wenn man zusammen betet. Ich glaube, Gott ist immer dabei und ist immer gegenwärtig und ist nicht so, dass er sich dann einklingt nach dem Motto, oh, jetzt fangen sie an zu beten, jetzt höre ich mal, was da gerade passiert, sondern ich glaube wirklich, dass es einfach die Gegenwart Gottes ist da und da passiert schon unglaublich viel auch. Und gerade wenn man auch Leben teilt und in diese Tiefe hinein wächst. Danke. Genau. Trotzdem ist es so, dass auch ein Hauskreis, dass es eben noch einen engeren Kreis im Grunde gibt. Ina hat gerade ja schon erzählt in dem Zeugnis, sie hat eine Person, mit der sie eben nochmal intensiver Leben teilt, aus dieser Gruppe heraus, wo sie wirklich auch Glaubenszweifel, Grenzen, an denen sie stößt und so weiter eben teilt. Und da sehe ich bei Jesus ganz genauso. Und das ist dieser engste Kreis von Jesus, das sind die drei Jünger. Also seine drei engsten Beziehungen, das sind Jakobus, Petrus und Johannes. Und ich würde es auch so sehen, ich glaube auch, dass es sich ein bisschen erst im Laufe des Dienstes von Jesus entwickelt hat. Aus dieser Zwölfergruppe heraus. Wenn man sieht, diese Dreier-Kombo, die taucht im Grunde erst immer in der zweiten Hälfte der Evangelien auf. Vorher ist es oft ein Zwölf und dann auf einmal entsteht da diese besondere Beziehung zu diesen Dreien. Manche Themen, manche Konflikte sind einfach zu intim, um sie in einer größeren Gruppe mit 12 Leuten oder mit 10 oder mit 8 Leuten zu teilen. Und dafür bietet sich eben entweder eine Zweierschaft oder diese Klein- oder Kleinstgruppen eben auch wirklich gut an. Ich persönlich habe wirklich drei gute männliche Freunde, mit denen ich Leben teile, mit denen ich aber auch auf jede Art und Weise Leben teile. Also sprich, gemeinsam was zu unternehmen, Sport zu machen zusammen, Spaß zusammen haben, Zeit verbringen, ins Kino gehen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch dann tiefe Gespräche führen, Zweifel zu teilen, gemeinsam zu beten. Diese gemeinsame Glaubensgrundlage ist eine ganz wichtige. Das geht einfach nochmal tiefer als mit Freunden, die ich auch habe, die eben nicht mit Jesus gemeinsam unterwegs sind. Man könnte jetzt sagen, Jesus hat das Leitungspotenzial erkannt. Johannes, Jakobus und Petrus sind diejenigen, die im Grunde das größte Leitungspotenzial hatten. Und sie haben ja auch hinterher echt richtig viel bewegt. Petrus war derjenige, der später eben als der Fels, der wichtigste Nachfolger von Jesus gewesen ist. Sozusagen, er hat ihn dann in den Dienst eingesetzt. Wir haben bei Jakobus, Leiter der Gemeinde in Jerusalem, auf der zweiten Ebene. Und wir haben Johannes, der dann ein Evangelium geschrieben hat, Briefe im Neuen Testament und die Offenbarung, also auch dort nach Paulus sicherlich der wichtigste Autor im Neuen Testament. Und könnte sagen eben, dass er das Potenzial in ihnen entdeckt hat. Das passt auch und ist auch wichtig. Aber ich glaube, es ist zu wenig, wenn wir auch dabei bleiben. Weil ich glaube, dass das würde so verkennen, dass Jesus eben sehr beziehungsorientiert gelebt hat. Und dass er eben auch ganz Mensch gewesen ist. Dass er eben nicht nur Gott war, sondern dass er eben auch Mensch war und auch menschliche Bedürfnisse hatte. Und dass Beziehungsorientierung eben ein ganz wichtiger Punkt davon war. Ich möchte zwei Beispiele mit euch anschauen. In dem Moment, wo er weiß, im Grunde, er wird verraten, wir sind beim letzten Abendmahl. Wir werden ja auch heute das Abendmahl miteinander feiern. Da gibt es die Stelle in Johannes 13, die Verse 23 bis 25. Könnt ihr die mal gerade, genau, danke. Das ist Johannes als sein Herzensfreund, der wirklich eben sein engster Vertrauter gewesen ist. Und wenn wir hier lesen, einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, das ist Johannes, er schreibt über sich selbst hier, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Diesem nun winkte Simon Petrus zu erfragen, wer es wohl sei, von dem er da rede. Das ist die Situation, wo Jesus gesagt hat, er wird verraten. Und jetzt möchte Petrus gerne erfahren und sagt dann zu Johannes, ey, frag du ihn mal. Dir wird das vielleicht eher sagen. Jener lehnte sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Stellt euch die Situation vor, die hier ist. Damals lag man zu Tisch, also dass sie da liegen, liegt daran, dass die Römer eben im Liegen gegessen haben. Aber es steht hier, Johannes lag an der Brust Jesu. Und jener lehnte sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Also, weiß ich nicht, um es ganz flapsig zu sagen, ja, im Grunde haben die ein bisschen gekuschelt. Also diese Beziehung ist so eng im Grunde, diese Herzensbeziehung ist da und Jesus hat diesen Johannes einfach ganz nah an sich rangelassen. Und das ist die Herzensfreundschaft. Und auch später, als Jesus am Kreuz ist, sagt er zu Johannes und zu Maria, seiner Mutter, das ist dein Sohn und das ist deine Mutter. Es geht ihm wirklich um diese Herzensbeziehung und die war eben mit Johannes ganz besonders stark ausgeprägt. Ist ein wichtiger Punkt eben, sich darauf einzulassen. Und ein Punkt, den ich auch wichtig finde, den ich hier schon mal erwähne, ich komme gleich nochmal darauf zurück, Hierarchie würde diese Beziehung zerstören. Wenn es in dem Moment darum geht, wenn Jesus sagen würde, ich bin der große Meister, Johannes, dein Platz ist irgendwo unter mir. Hierarchie zerstört Beziehung. Die zweite wichtige, gleicher Abend, andere Situation, das Abendmahl ist vorbei und sie gehen in den Garten Gethsemane. Die schwerste Situation, die schwerste Stunde in Jesus' Leben, wo er sich entscheiden muss, ans Kreuz zu gehen. Wo er diesen inneren Kampf durchmacht. Und wenn wir das einmal in Markus lesen, Kapitel 14, die Verse 32 bis 34. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten, der am Ölberg liegt und Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Das sind die 12. Die sollen warten. Die anderen 9 quasi. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Angst und Entsetzen überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus brauchte auch hier in der Situation die Unterstützung seiner Jünger. Jesus konnte nicht, wollte nicht alleine da durchgehen. Jesus, es war ihm wichtig, dass die Jünger dabei waren, dass sie mit ihm wachten, dass sie die Last mittrugen. Und das finde ich einfach, das ist eben das Wichtige, sich auch klar zu machen. Jesus war eben auch ganz Mensch. Und auch diese Bedürfnisse hatte Jesus und ist eben auch mit dabei, dass er das braucht. Und auch da nochmal wichtig finde ich dann eben im letzten Endes auch da sieht man das im Grunde, Beziehung ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht darum, dass jetzt zum Beispiel die Leitung dafür sorgen muss, dass es Beziehungen gibt. Sondern im Grunde ist es gerade wichtig, jeder kann Beziehungen bauen. Beziehung entsteht ganz natürlich zwischen Menschen, zwischen denen, die in einer Gemeinde sind. Und gerade Personen, die beziehungsorientiert sind, so wie ich zum Beispiel oder auch andere, haben ein Stück weit, ja, müssen vielleicht auch darin diese Rolle einnehmen in dieser Beziehungsebene zu wachsen, Menschen in Beziehung zu führen, dass dieses Netzwerk letzten Endes auch entsteht und auch entstehen kann. So, der letzte Punkt, den ich in diesem Bereich noch sehe, ist im Grunde auch nochmal dieser Punkt, Hierarchien zerstören Beziehungen. Wenn ich jetzt hier oben stehe und predige, zum Beispiel, ist es vielleicht ganz schnell der Eindruck, wow, der hat was verstanden. Der steht hier, der weiß alles. Der braucht das nicht. Für den stimmt das irgendwie nicht mehr. Man hat keine Probleme. Und ich erlebe das selbst, wie schnell man in die Gefahr kommt, wenn man in einer Position ist. Sei es als Hauskreisleiter, sei es als Lobpreiser, sei es als Prediger oder als anderer Leiter. Wie schnell man in die Gefahr kommt, Masken zu tragen. Wie schnell man in die Gefahr kommt, irgendwie so zu tun, als wüsste man alles, als bräuchte man das nicht, was selbst Jesus hier braucht, diese Beziehung. Als wo man vielleicht denkt, bin ich in der Lage, diese Sachen auch mit denen zu teilen, die vielleicht mir anvertraut sind, ein Stück weit. Das, finde ich, ist ein echtes Konfliktfeld. Und wie schnell sind wir auch gerade in der Gemeinde unterwegs, dann im Zweifelsfall die Maske aufzusetzen, sonntagsmorgens, wir kommen hier rein, alles ist gut. Das ist wirklich das, also auch Leiterschaft. Braucht das. Auch Leiterschaft braucht Freundschaften, braucht Beziehungen. Das ist nicht nur eine Sache, die irgendwann aufhört. Und auch Jesus brauchte diese Beziehung, wie man hier einfach an diesen Beispielen sieht. Ich habe da einen kleinen Liedtext, den ich sehr passend finde, mit rausgesucht. Das ist Randy Newman. It's Lonely at the Top. Everybody knows my name. But it's just a crazy game. Oh, it's lonely at the top. So Big Band, ne? Gut. Ich habe gedacht, seitdem ich nicht mehr im Lobpreisteam bin, muss ich einfach mal so zwischendurch in der Predigt singen. Ne, ihr wisst jetzt wieder alle, warum. genau. Keiner verdreht die Augen, schon mal gut hier in der Ecke. Also, ich übersetze euch das mal, ne? Randy Newman, bekannter Singer-Songwriter in der Zeit, also schon damals schon ziemlich berühmt, der dann sagt auf Deutsch, jeder kennt meinen Namen, aber es ist nur ein verrücktes Spiel. Es ist einsam an der Spitze. Das hat er selbst so über seine Situation gedichtet. Jeder kennt meinen Namen und ich habe das jetzt ein bisschen, die Übersetzung, die zweite in den Klammern ist ein bisschen die freiere, die ich im Grunde dann so, ne, es ist nur äußerer Schein, es ist nur das, was zu sein scheint, es ist nicht echt, es ist nicht die Beziehung, es ist im Grunde die Maske, die man trägt. Und es kann eben ganz schön einsam an der Spitze sein. Genau, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zu weltlich war, dieser letzte Punkt, ich hätte noch eine Bibelstelle, wo wir nochmal so, im Grunde nochmal so reingehen und das Ganze eigentlich nochmal sehr gut zusammenfasst. Das ist nämlich Jesus über die Beziehungsorientierung am Ende seines Dienstes. Das ist die Bibelstelle ganz zum Schluss. Der Jünger Johannes legt ja gerade in seinem Evangelium ganz großen Fokus auf die letzten Lehren und Gebete von Jesus beim letzten Abendmahl. Die Kapitel 13 bis 17 im Johannesevangelium, also ein Viertel des Johannesevangeliums, beschäftigt sich im Grunde mit den letzten Worten von Jesus beim letzten Abendmahl. Weil es natürlich auch zentral ist. Die Essenz, die letzten Worte bringen nochmal die Essenz zum Ausdruck dessen, was Jesus gelernt hat. Und gelehrt hat, vor allem, meine ich. Und wenn wir uns, im Grunde das ganze 17. Kapitel geht im Grunde darum, ist Jesus letztes Gebet und geht im Grunde um diese Beziehung. Mit den, zuerst spricht er über sich selbst und Gott, dann spricht er über die Jünger, die jetzt leben und zum Schluss spricht er auch noch über diejenigen, die ihm nachfolgen werden, weil sie an Jesus glauben. Also er spricht über uns und für uns betet er. Und das ist die Worte, die er hier betet. Das ist in Johannes Kapitel 17, die Verse 20 bis 23. Und ich habe die Zentralen, wo es um Einheit geht, Beziehung geht, habe ich schon mal rot markiert, weil man einfach dann sieht, wie wichtig dieses Thema ist. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Die Welt wird erkennen an der Liebe, die wir untereinander haben, dass wir in Gott sind und dass Gott in uns lebt. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt hier einfach. Und ich finde, das ist auch der wichtige Punkt eben einer Ortsgemeinde. Wenn wir überlegen, natürlich, auch ein Livestream, Internetgemeinde, das kann das nur sehr, sehr schwer leisten, diese Beziehungsorientierung. Und ist das nicht letzten Endes auch das, was wir in der Corona-Krise am meisten vermissen? Diese Beziehung, zusammenzukommen, Hauskreis, hier zu sitzen, uns zu umarmen, mal ohne Maske, einfach Gemeinschaft haben, Beziehung zu haben, diese Enge, die früher möglich war. Das ist ja auch eine Chance, das nochmal zu erleben, nochmal zu merken, okay, wie wichtig das uns eigentlich ist und wie schön es ist, wenn es geht und dankbar zu sein, wenn es dann hoffentlich irgendwann vielleicht wieder normal ist, wie es vorher war. Und ich finde, das ist wirklich unsere Aufgabe, dann in Einheit zusammen zu gehen. Unsere wichtigste Bestimmung eben, authentische Beziehungen zuallererst mit Gott und dann im zweiten Punkt eben auch untereinander zu haben. Nochmal kurz zusammengefasst, genau, persönliche Beziehung mit Gott, daraus entstehend authentische Beziehungen mit anderen Christen und daraus kann eine Einheit entstehen und an dieser Einheit kann die Welt erkennen, dass wir mehr sind als eine Religion, mehr sind als Veranstaltung, mehr als Gottesdienste und Events, sondern dass die Nächstenliebe einfach echt ist. und dass wir wirklich ja, in dieser Beziehung leben können. Ja, und da möchte ich einfach für beten, dass wir da noch tiefer reinkommen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns für Beziehungen geschaffen hast. Dass du die allererste Beziehung bist, dass du den höchsten Preis bezahlt hast, dass wir wieder Beziehungen mit dir, mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist haben können. Danke dir dafür, dass du uns Menschen an die Seite gestellt hast, dass wir nicht als Einzelkämpfer unterwegs sein müssen, sondern dass wir einfach auch aus Beziehungen leben können. Und dass du das auch nutzt, dass wir einfach freier werden, dass wir heile werden. Und danke dir dafür. Amen.